Schatz, ich bin zu Hause. Schatz, wo steckt ihr? Hier seid ihr. Oh, du hast gekocht.
Ich hatte etwas Zeit.
Offensichtlich. Oh, das gute Besteck. Die Kerzen und dein Kleid. Ist das neu?
Gefällt es dir?
Mir gefällt, was es zeigt.
Finger weg, das ist die Nachspeise.
Mir wäre es als Vorspeise lieber. Wo ist eigentlich Hannah?
Sie ist vor wenigen Minuten los. Eigentlich müsstet ihr euch noch gesehen haben.
Wohin ist sie?
Zu Eva, ihrer Freundin. Die beiden wollen ein Märchenabend machen. Du weißt schon, mit ihren Elfen, Feen und Einhörnern. Dazu ihre Hörgeschichten. Sie bleibt dort auch über Nacht. Das heißt, wir beide haben sturmfrei.
Sie ist alleine zu Eva?
Klar, wieso nicht?
Du weißt doch, wie sie ist.
Ach was.
Außerdem wird's allmählich dunkel draußen.
Es ist doch nur die Straße runter, dann rechts. Ist ja nicht so, als würde sie das erste Mal alleine dorthin.
Was hast du denn gekocht? Ist...
Rouladen, Klöße. Die isst du doch so gerne.
Lieber vernasche ich dich.
Du verschmähst also mein Essen?
Wäre dir lieber, ich verschmähe dich?
Also, wenn du mich so fragst, komm her. Gleich hier?
Ah, das Schlafzimmer ist mir zu weit.
Etwa auf dem Küchentisch?
Das ist doch wie...
Lass klingeln.
Wahrscheinlich mein Chef.
Dann lass ihn erst recht klingeln.
Der hat heute...
Willst du jetzt über die Arbeit reden oder lieber?
Du hast recht. Ach, komm her.
Hallo, hier ist Mika, die Mama von Eva. Sag, Hannah ist doch schon los zu uns, oder? Sie ist nämlich noch nicht hier. Hat sie jetzt
Mika?
Die
Was soll das heißen? Sie ist nicht da. Wo ist Hannah?
Ein Anruf, den Eltern niemals erhalten möchten. Eine Frage, die sie kaum ertragen können. Auch die Eltern von Hannah K. machen sich große Sorgen. Wo ist ihre Tochter?
Und mit Hannas Verschwinden geht nicht nur einer der erschreckendsten Kriminalfälle weiter, sondern vermutlich auch ein Fall mit dem rätselhaftesten Ende, das wir bisher je erlebt haben. Wir sind Vivian Zirzo, Kriminalpsychologin und Kriminalistin.
Und Dietrich Wegner, stellvertretender Redaktionschef vom Berliner Hauptstadtkurier. Und ihr hört Episode 2 von Mörderspur, der Crime-Podcast aus Berlin.
Dietrich, du hast erwähnt, Hannas Eltern machten sich große Sorgen.
Natürlich. Wer würde das nicht? Allerdings versuchten sie sich erst einmal zu beruhigen.
Hannah war ja schon immer verträumt. Oft verlor sie sich in ihren Märchengeschichten. Sie wissen schon, Elfen und Feen.
Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich unterwegs ablenken ließ. Jeder Schmetterling, jede Libelle, jeder Maikäfer war für sie wie ein wunderbares Fabelwesen.
Einmal, da haben wir einen Ausflug in den Treptower Park gemacht. Da haben wir sie fast eine Stunde gesucht und sie schließlich zwischen Sträuchern gefunden, wo sie mit einer entlaufenen Katze spielte, dem gestiefelten Kater.
Deshalb haben wir uns erst einmal nichts gedacht, als uns der Anruf erreichte.
Tatsächlich haben Hannas Eltern erst einmal die Straße abgesucht, die Gärten der Nachbarn, den kleinen Spielplatz gegenüber. Allerdings fanden sie keine Spur von ihrer Tochter. Sie haben ihre Suche auf die Umgebung ausgeweitet. Etliche Nachbarn haben sich daran beteiligt. Ohne Erfolg. Es war der Vater, der schließlich die Polizei verständigte.
Die diesmal sofort reagierte.
Aus guten Gründen.
Erstens waren seit dem Verschwinden und dem Mord an der kleinen Sophie noch keine 7 Tage verstrichen und die Öffentlichkeit entsprechend sensibilisiert. Die Kritik, die es am laschen Vorgehen der Polizei gegeben hatte, war noch längst nicht verhallt. Zweitens wohnten Hannah und ihre Eltern im Prinzenviertel. Und das ist fast nur ein Steinwurf von Karlshorst entfernt.
Wir erinnern uns. In Karlshorst lebte Maria S., die Mutter der kleinen Sophie. Sophie, die dort unweit der Trabrennbahn schließlich auch ermordet aufgefunden wurde.
Obwohl für die Polizei, die die Suche nach der verschwundenen Hannah aufnahm, keinerlei Verbindung zu dem Mord an Sophie bestand.
Natürlich nicht. Sophies Mörder war ja auch gefasst worden. Sigmund S., Sophies Vater, ein vorbestrafter Gewalttäter. Alle Beweise sprachen gegen ihn. Er saß in Untersuchungshaft.
Weshalb man erst einmal nicht vom Schlimmsten ausgehen wollte.
Hannah galt ja als verträumt, war ständig in ihrer Märchenwelt versunken. Obwohl man sofort mit einer Hundertschaft das Viertel nach ihr durchsuchte und auch die Anwohner befragt wurden, waren alle überzeugt, man würde sie schon bald wohlbehalten finden.
Ich war nicht davon überzeugt.
Nicht?
Nein. Ich war damals nur am Rande als Kriminalpsychologin in den Fall involviert, habe ihn meist nur in der Presse verfolgt. Aber ich hatte ein ungutes Gefühl.
Wieso?
Das kann ich dir nicht einmal genau sagen. Vielleicht, weil sich beim Mord an der kleinen Sophie eine Woche zuvor alle zu schnell auf den Vater als Täter eingeschossen hatten.
Die Beweise sprachen gegen ihn. Zeugen hatten ihn am Tatmorgen mit Sophie gesehen. Die Ermittler fanden seine Spuren an ihrer Leiche.
Das ist alles richtig. Und ja, das machte ihn zu Recht verdächtig. Die Tat als solche aber, dass er Sophie mit einem Messer gefoltert hat, dass er sie mit einem Stich ins Herz getötet hat, dass er ihre Leiche im Anschluss verbrannt hat.
Darüber hatten wir bereits berichtet. Er war wütend auf seine Ehefrau.
Eben, auf seine Ehefrau, nicht auf seine Tochter. Und dieser Hass, der aus seiner vermeintlichen Tat sprach, nein, das ergab für mich keinen Sinn.
Trotzdem, für das Verschwinden von Hannah kam er als Täter nicht in Frage.
Richtig, weil er zu der Zeit in Untersuchungshaft saß.
Unterdessen trieben die Ermittler ihre Suche nach Hannah voran.
Allerdings wurde das Mädchen trotz der groß angelegten Suche keineswegs schon bald und wohlbehalten gefunden.
Weswegen noch am gleichen Abend auch die Öffentlichkeit eingeschaltet wurde. Ich erinnere mich noch, auch wir im Hauptstadtkurier bekamen entsprechende Informationen mit der Bitte, sie schnellstmöglich zu veröffentlichen.
Als die Berichte am nächsten Morgen in den Zeitungen erschienen...
Ja, da war es leider schon zu spät.
Ich hatte mir 2 Tage freigenommen. Wollte etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen, nachdem ich im Mordfall der kleinen Sophie mehrere Tage hatte durcharbeiten müssen. Man rief mich in den Volkspark Wuhlheide, nicht weit vom S-Bahnhof Wuhlheide. Worum es genau ging, sagte man mir nicht. Eine Leiche. Das war das Einzige, was man mir sagte. Als ich dort ankam, wartete bereits mein Kollege Benedikt von Oswald auf mich.
Ich habe mir gerade mein Frühstück zubereitet, einen Ingwertee aufgesetzt, als mich der Anruf erreichte. Auch mir hat man nicht viel verraten, nur ein Mordfall, komm her, sofort. Aber als ich dann die Wuhlheide erreichte, Herrgott.
Schnell war den Ermittlern klar, dass es sich bei der Leiche um ein Kind handelte. Um die 7-jährige Hannah. Das alleine war schon schlimm genug.
Noch schlimmer war, als der Gerichtsmediziner Dr. Wittfuhl die Obduktion vornahm.
Die Leiche wies erneut zahlreiche Schnittwunden auf. Er war mit einem Messer ins Herz gestochen worden. Danach hatte man sie verbrannt.
Die Folterspuren und die Todesart ließen für ihn nur einen Schluss zu.
Es war der gleiche Täter wie bei der kleinen Sophie eine Woche zuvor.
Und damit war für Kriminalhauptkommissar Benedikt von Oswald klar.
Sigmund S., der Vorbestrafte, wegen des Mordes an seiner Tochter Sophie verhaftete Gewalttäter, war unschuldig. Er konnte den Mord an Hannah K. nicht begangen haben. Er saß zum Zeitpunkt des Mordes in Untersuchungshaft.
Allerdings hatte die Spurensicherung mit großer Wahrscheinlichkeit Hinweise auf den wahren Mörder gefunden. Zum einen erneut Faserspuren. Faserspuren, die mit den Unbekannten an der Leiche von Sophie S. identisch waren.
Zum anderen fremde Fingerabdrücke und DNA.
die den Ermittlern bei ihrer Mördersuche vorerst allerdings nicht weiterhalfen, wie Kriminalhauptkommissar Benedikt von Oswald einräumte.
Die gesicherten Fingerabdrücke und die DNA ließen sich keinem der in der Datenbank gespeicherten Gewalt- und Sexualverbrechern zuordnen. Wer immer also so fies und Hannas Mörder war, er war bisher nicht straffällig geworden.
Wobei ich ganz klar feststellen muss, Gewalttaten bzw. Morde wie diese geschehen nicht aus dem Nichts. Der Mörder muss in der Vergangenheit bereits auffällig geworden sein. Vielleicht nicht derart grausam, vielleicht auch ohne Mord.
Du meinst mit vergleichbaren Delikten?
Ja, mit Gewalt oder Folter. Die Ermittler damals sahen es ähnlich.
Solche grausamen Morde kommen nicht von ungefähr. Wahrscheinlich war der Mörder damit bisher unter dem Radar geblieben. Seine Opfer hatten ihn nicht angezeigt. Für uns war es deshalb wichtig, danach Ausschau zu halten. Nach anderen möglichen Opfern, die bisher überlebt hatten.
Aber deine Befürchtung, Vivian, die war hiermit wahr geworden.
Ja, der wahrscheinlich schlimmste Fall für die Ermittler war eingetreten.
Wir hatten es mit einem Serienmörder zu tun.